Okay.
Willkommen zur deutschen Übersetzung von Numerical Air Quality Modeling Systems, gehalten von Otto Paul und Johannes Wieser, live vom 37C3. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in diesem Fall auch Französisch übersetzt. Wir freuen uns über euer Feedback, bevorzugt unter dem Hashtag C3T. Eure ÜbersetzerInnen für diesen Talk sind Phyllis, Tribut und Satyrus.
Research subject is the exposure of balloons and concentrations. And on his left.
Auf der rechten Seite haben wir Otto Paul. Auf der linken Seite haben wir Otto Paul, der Experte für Modeling Systems ist, und auf seiner linken Seite steht Herr Johannes Bieser. Ein herzliches Willkommen. Hi. Wir sind Johannes Bieser und Otto Paul. Und heute werden wir mit euch eine Reise Richtung Numerical Air Quality Modeling Systems, also der numerischen Simulation von Luftqualität, mitnehmen. Es gibt so viele Themen, die wir heute besprechen müssen. Das heißt, wir müssen uns richtig ranhalten. Aber wir hoffen, dass ihr nach unserem Vortrag ein allgemeines Verständnis der Konzepte und Ideen habt und was es uns für die Zukunft bringen kann. Lass also direkt anfangen. Wir werden heute über all diese Themen reden.
Then, of course, the numerical air quality modeling systems, applications, exposure, we have a little finale.
Also über Luftverschmutzung, deren Messungen, die numerischen Modelle, Anwendungen, Exposure und am letzten das Finale. Und wir fangen hier gleich mal an mit dem, mit der großen Verschmutzung von London von 1952. Great Smog of London ist durch die Schlagzeilen gegangen damals.
Und
damals konnte man kaum was sehen.
Also dieser Smog ist
basiert darauf, dass wir kaum Wind hatten. Es war kalt, es war Winter. Und darüber eine Warmluftschicht. Und die ganzen Verschmutzungen wurden da praktisch durch eben diese Warmluftschicht eingeschlossen. Und entsprechend mussten Leute heizen, Energie erzeugen, haben also Pollutants, Verschmutzungsstoffe erzeugt. Und entsprechend hatten wir Smog. Und als direkte Folge aus diesem Smog sind halt ca. 10.000 bis 12.000 Leute gestorben und über Hunderttausende waren krank geworden. Das kann man auch direkt korrelieren, das sieht man hier auf der linken Seite. Aber lass uns erst einmal die Frage beantworten, was ist Smog eigentlich? Also lass uns erst einmal über Wintersmog reden. Das heißt, durch die Verbrennung von Kohle haben wir also entsprechende Schadstoffe in der Luft, in diesem Fall Schwefeldioxide und einfach größere Partikel, Verschmutzungspartikel, also PM, Particulate Matter. Beide dieser Stoffe sind in hoher Konzentration an sich schon giftig. Und wenn wir die Schwefeldioxide nehmen und die mit dem Wasser in der Luft verbinden, kriegen wir also auch Schwefelsäure. Und wie das der Name schon verrät, ist das, naja, ziemlich sauer und ziemlich ungesund. In Los Angeles 1950 hatten wir das auch und das passiert im Prinzip, wenn wir eine Menge Sonne haben, eine Menge Schadstoffemissionen kriegen wir also wieder Smog. Wenn wir das dann einatmen, führt das zu Gesundheitsproblemen und entsprechend auch Todesfällen und Krankheitsfällen. Aber wir haben jetzt über Wintersmog geredet, also es gibt also auch Summersmog irgendwie. Und darüber reden wir jetzt. Das ist hauptsächlich hervorgerufen durch Stickdioxide. Dann haben wir hier noch Volatile organic compounds, also in diesem Fall radikal chemische organische Partikel und Ozon, also O3. Wir hatten hier mehrere legislative Folgen daraus, die erste 1956 als direkte Konsequenz des Smogs in London und dann 1970 als Konsequenz des Smogs in den USA.
There was the US Clean Air Act, and at the same time there was also the establishment of United States Environmental Protection Agency.
Genau. Im selben Zuge wurde die US EPA, also die Environmental Protection Agency, sprich also die Agentur für, was heißt die Agentur, das Büro für Umweltschutz hochgezogen. Wenn wir also Luftverschmutzung irgendwie regulieren wollen, müssen wir uns ein paar Sachen vor Augen führen. Wir haben einmal internationale Richtlinien bzw. Richtwerte, die von der WHO festgesetzt sind. Die wurden zuletzt 2021 aktualisiert. Und das ist tatsächlich eher eine Empfehlung, aber eine mit gutem Hintergrund. In der EU haben wir sowas auch, die sind allerdings in diesem Fall rechtlich bindend. Die wurden allerdings erst zuletzt 2008 aktualisiert, aber die basieren trotzdem auf den damaligen Werten der WHO. Ist aber trotzdem eine Erfolgsgeschichte, wenn wir uns also anschauen, was in der EU mit Schwefeloxiden passiert ist, können wir also sagen, dass 2021 der Prozentsatz der Bevölkerung, der diesem Stoff ausgesetzt ist, unter 1% tatsächlich stattfindet. Und das ist auch d'accord mit den Richtlinien der WHO. Wenn wir uns jetzt allerdings die anderen Schadstoffe anschauen, dann sehen wir eine ziemlich große Diskrepanz zwischen den Richtwerten der WHO und den tatsächlichen oberen Limits der EU. Wir können also daraus ableiten, dass die EU-Werte, auch wenn sie sich an den WHO-Werten orientieren, nicht so strikt sind wie der WHO. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht von Ländern, wo wir diese Regulation nicht haben. Das oben ist Kasachstan. Und hier haben wir auf der Oberseite diesen klaren Himmel, das ist also eine Warmschicht, und darunter dieser festgesetzte Smog. Und unten ist China, haben wir gleiches Problem. Aber lass uns zurück zu London gehen.
There was a ruling that a 9-year-old girl from
2020 wurde in einem in Lewisham, South London, tatsächlich ein Beschluss gefasst, ein gerichtlicher Beschluss gefasst, dass ein 9 Jahre altes Mädchen hauptsächlich oder zumindest sehr signifikant beeinflusst wurde durch diese Luftverschmutzung und dass das signifikant zu ihrem Tod beigetragen hat.
By the WHO and 4.6 million attributable to pollution. So I guess we can settle that we have a big problem here that we should start to tackle.
Wir müssen also uns vor Augen führen, dass die Luftverschmutzung eines der größten Probleme ist, oder eigentlich sogar das größte Problem auf der Welt. Wir haben ja also 4,6 Millionen Leute, die dem ausgesetzt sind, ambient und indoor.
So we need measurements.
Wir brauchen also Messungen.
Also wie messen wir das für regulatorische, aus regulatorischer Sicht? Es gibt klassische Beispiele, die ihr auf den Bildern seht. Da wird also Hintergrundverschmutzung gemessen. Das sind Container, die sehen so ein Stück weit immer gleich aus, egal wo man ist. In Hamburg habt ihr diese hier, die sind schon ganz ähnlich, sind mal ein Container, da ist eine ganze Menge Ausrüstung drin, das ist Standard kalibrierte Ausrüstung und diese Ausrüstung kostet über 100.000 Euro, das ist relativ teuer, sowas zu machen, aber es werden 20 Schadstoffe ständig gemessen, das ist ganz gut, um eine Vorstellung davon zu kriegen, wie gut die Luftqualität ist. Hier seht ihr zum Beispiel das europäische Netzwerk für Luftverschmutzung von der EEA. Das sind Ergebnisse für PM2.5, so eine Schadstoffgröße. Da sieht man den jährlichen Mittelwert. Man sieht erstmal, dass es den Raum recht gut abdeckt. Wir bekommen eine gute Vorstellung davon, wo es Probleme gibt. In Bezug auf die Skala der Karte gibt es natürlich schon, wenn man reinschaut, viel Platz dazwischen. Die Messstationen sind relativ weit voneinander entfernt. Die Daten kommen dann aus, also man sucht dann nach Werten, kann sie aber für den speziellen Ort nicht finden. Was ich sagen will, ist, die Abdeckung ist relativ dünn, also es gibt da viele Lücken. Ich werde mal hier drüber springen. Also was helfen kann, ist, macht es selbst mit billigen Netzwerken von Messstationen. Einige von euch sind hoffentlich in diesem Thema mit drin. Es gibt viele verschiedene Netzwerke. Ich habe schon ein paar erwähnt. Luftdaten.info, Luftdaten.at, Open Air Cologne und so weiter. Wir haben für Hamburg ein paar Modelle entwickelt, die werde ich euch nachher zeigen, aber um nur ein bisschen die örtliche Abdeckung in Hamburg zu zeigen, alle diese Punkte sind Messstationen, wo diese Rohre verteilt sind und die geben uns Werte, die in eine Datenbank reingeworfen werden für PM2.5 und das ist ganz hilfreich, um die örtliche Verteilung der Schadstoffe in einer Stadt wie Hamburg zu erkennen. Das ist also eine echte Verbesserung zu den 60 offiziellen Messstationen, die wir in Hamburg haben. Es wird viel geleistet, um die Qualität dieser Daten mit Algorithmen zu verbessern und auch die zeitliche Überwachung. Also nicht alle diese Sensoren nehmen das ganze Jahr über auf. Da gibt es Lücken, die wir auch auffüllen müssen. Aber es ist super hilfreich, diese Messungen zu haben. Wenn man jetzt sich wieder zurück auf die globale Skala zurückzieht, da gibt es dieses Air Quality Index Project, das ist die umfangreichste Datenbank, die ich kenne, die man auch online jederzeit zugreifen kann. Und wenn man da drauf geht, da sieht man die offiziellen als auch die preiswerten Selbstbausensoren, aber was man eben auch sieht, dass wir einen Bias haben für den globalen Norden, also China, Indien, Europa, die USA, aber das ist alles super, aber Südamerika und Afrika, auch Sibirien, das ist problematisch, da gibt es Lücken, die müssen gefüllt werden.
Ja, so.
Also um bei den Beobachtungen zu den Messungen mal zu einem Ende zu kommen, es gibt immer noch den Goldstandard, wenn man diese High-End-Ausrüstungsgeräte anguckt, aber die sind eben sehr, sehr teuer aufgrund von Technologiekalibrierung, den Betrieb und die Wartung, aber sie sind eben sehr verlässlich und kompatibel. Und Dinge, die wir verbessern könnten oder Probleme, das ist die Abdeckung, sowohl bezüglich Orten als auch die zeitliche Abdeckung. Wir haben eben diesen Bias bezüglich des globalen Norden. Wir können auch nur was messen, was passiert ist und was gerade jetzt passiert, aber wir können die Zukunft noch nicht vorhersagen, zumindest wäre mir das nicht bekannt. Und wir haben auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten bezüglich der Quellenauswahl. die Grenzwerte, die wir messen können, also wenn es sehr niedrige Konzentrationen sind, dann können wir das schwer messen. Und die Fehler, die auch auftreten, die sind auch ein Problem. Und damit möchte ich zum Model übergeben. Willkommen zum Model. Ihr habt es hierher geschafft. Ich bin begeistert. Martin hat euch gezeigt, wir haben ein Problem und wir können das messen. Und dann denkt ihr euch vielleicht, naja, was ist denn der Vorteil, wenn ich rausfinde, dass mein Essen vergiftet ist, nachdem ich es gegessen habe? Also wäre das nicht schön, wenn wir es vorher wissen? Wäre das nicht toll, das rauszufinden, wie die Luftqualität morgen ist oder nächstes Jahr oder vielleicht rauszufinden, was eine Regulierung oder eine politische Entscheidung vielleicht tatsächlich für Ergebnisse bringt? Und das ist sehr toll. Also wir können Modelle machen. Das eine Problem mit den Modellen ist, dass alle diese Modelle einfach falsch sind. Aber zum Glück sind einige immerhin noch hilfreich. Also müssen wir erstmal darüber reden, was ein Modell ist, denn das ist schwierig. Alles ist ein Modell, wirklich alles. Alles kann ein Modell sein. Also lass uns mal zusammen herausfinden, welches Modell wir eigentlich benutzen wollen für unsere Frage. Und die Frage ist, wir wollen ein Modell, das alles von der Emission bis wir dem ausgesetzt werden. Wir wollen Dinge, die in die Atmosphäre abgegeben werden, wie sie durch die Luft fliegen, wie sie miteinander reagieren, wie sie sich verändern, giftiger werden, weniger giftig werden. Und dann wollen wir herausfinden, landen diese Dinge tatsächlich in einem Menschen. Das ist unser Ziel. Aber als Modellierer denken wir uns das alles in eine Box. Nicht außerhalb der Box, wir sind ganz in der Box heute. Und wir haben so eine Box, in der diese Prozesse passieren. Dinge kommen rein, chemische Reaktionen passieren. Und dann wäre es vielleicht hilfreich, na gut, dann nehmen wir mehr Boxen. Also teilen wir den ganzen Planeten und die Atmosphäre in so Boxen ein. Und unsere ganze Atmosphäre ist dann nur noch eine Sammlung von Boxen von verschiedenen Größen. Und dann lass mich hier kurz auf das Skalenthema abstellen. Wir wollen wirklich wissen, wie zirkulieren die Schadstoffe global? Wie kommen die über den Atlantik nach Europa? Und erreicht es dann, so eine Boxgröße, so eine Gittergröße zu haben, die einige Kilometer groß ist? Das reicht schon. Aber wenn man dann in den Städten wissen will, wie die Verteilung ist, dann muss man kleiner sein als Kilometer, 10 Meter vielleicht. Und da sieht man hier auf der X-Achse die tatsächlichen Skalen, die echten Größen auf des Planeten. Und auf der anderen Achse seht ihr die Zeitskalen von physikalischen Prozessen, die da passieren. Das sind dann halt ein paar Meter bis ein paar hundert Kilometern in unseren Zellen. Und wir haben den ganzen Planet aufgeteilt in solche Boxen und ein solches Modellierungssystem ist nur verschiedene Systeme, Modelle zusammen, die zu einer Box verbunden werden sollen.
Wir beginnen jetzt mit Transport. Also das ist in unserem Fall ein Modell, das zeigt, wie die Verschmutzung im Ozean aussieht. Da war es ein guter Talk im letzten Kongress über Klima und Wettermodellierung. Man kann es online anschauen und dann kommt es einfach zurück zu uns. Und wir machen ein... Es fehlt uns einfach die Zeit, um mehr darüber zu reden. Es geht um Temperatur und Druck und um Windgeschwindigkeit und um Strahlung und Wasser. Und da sind wir jetzt in 2023. Wir sehen auf der linken Seite ein Bild von 1972 und wir sehen auf der rechten Seite ein Modell der ICAN-Simulation, die der Deutsche Wetterdienst für Vorhersagen benutzt. Aber wenn wir uns das näher anschauen, ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, was tatsächlich passiert. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns das mal hier anzuschauen. Wir sehen jetzt hier, dass sich Dinge durch die Atmosphäre bewegen. Also, das Modell ist da. Jetzt wollen wir, dass Sachen reinkommen und wir brauchen also Emissionssimulationen. Wir wollen da echt alles Mögliche mit reinbeziehen. Wir haben Pflanzen und menschliche Quellen und wir haben aber auch Sachen, die die Erde emittiert. Aber diese ganzen natürlichen Quellen, so ein Wald kann auch ein Emissor sein, der Schadstoffe ausstößt. Manchmal sind auch Dinge dabei, die nicht nur in die Luft gehen, sondern man muss einfach richtig die Luftchemie nachbilden. Um wirklich abzubilden, was alles in der Luft landet. Also wir haben hier ein paar unterschwellige Chemiestunden eingebaut. Diese komischen blauen Dinge da sind Kohlenstoffketten. Da gibt es Hunderttausende. Aber das ist jetzt sehr abstrakt. Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wir haben zwei grundlegende Ansätze, entweder von oben nach unten, top-down, oder bottom-up, also von unten nach oben. Der Top-Down-Approach ist, wenn man Statistiken hat, wir wissen genau, wie viel Gas letztes Jahr verkauft wurde oder wie viele Autos. Man hat einfach Statistiken. Und von diesen Zahlen kann man ableiten, wie viel Kohlenmonoxid, Kohlendioxid ausgestoßen wurde. Und dann verteilt man diese Zahlen in diese ganzen Boxen und über die ganze Zeit, um Werte zu bekommen. Und an irgendeinem Punkt kommt man von diesen geschätzten Werten zu einer Karte. Man benutzt irgendwie Bevölkerungsdaten und Georeferenzen, vielleicht Arbeitslosenstatistiken. Es gibt mehr Schweine in Sachsen als in als Menschen. Und man verwendet verschiedene Zeitverteilungen und versucht damit eben alle Boxen zu füllen. Und die umgekehrte Art ist, dass man keine Ahnung hat, wie viel man emittiert, aber man versucht einfach von den individuellen Quellen ein Gesamtbild aufzustellen. Dieses Bild hier zeigt das Echtzeit-AIS-Schiff Lokationssystem. Jedes größere Schiff, abgesehen mal von den russischen Schwarzflaggenschiffen, kann man alle Schiffe tracken und sich zusammenrechnen, wie viel, wie schwer ist es, wo war es zuletzt, welche Arten von Treibstoffen benutzt es. Und man kann jedes einzelne Schiff modellieren und wieder daraus eine Emissionskarte bilden. Brauchst du eine Pause? Okay. Okay.
Stay with me.
Bleib bei mir.
Let me just give you a little example. That's just
ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Das ist aufgetaucht.
It's basically just an emission
map. Das ist eine Emissionskarte für verschiedene Straßenarten und was die verschiedenen Transportmittel dort ausgestoßen haben. Und man merkt schon, die Top-Down-Model und Bottom-Up-Model schauen schon ähnlich aus. Aber man kann unten viel mehr Detail erkennen. Man sieht auch, dass die Menschen eben auf tatsächlichen Straßen gefahren sind. Und das ist auch der erste Punkt, wo wir uns beschweren wollen. Also man modelliert das Auto und man hat einen Emissionsfaktor, zum Beispiel 0,2 Gramm NO2 pro Kilometer. Und jetzt müssen wir die Transportmittelemissionen mit diesem Faktor 2 oder 3 multiplizieren. Und dann nach Dieselgate haben wir gemerkt, diese Emissionsfaktoren waren eigentlich tatsächlich richtig. Also die Modelle stimmen, nur wenn das Modell scheinbar falsche Vorhersagen macht, dann gerät etwas durcheinander. Und dieses monströse Emissionsmodell, wir sehen, dass auch andere Dinge transportiert werden. Hier sieht man zum Beispiel den Sahara-Staub, wie der zu uns transportiert wird nach Europa. Das ist jetzt noch nicht genug. Wir wollen tatsächlich, dass etwas passiert.
Wir wollen ja, dass unsere die simulierten Partikel miteinander interagieren. Wir müssen es mal ganz kurz vor Augen führen, was Luft eigentlich ist. Also wir haben hier 78% Stickstoff, 61% Sauerstoff und einen ganz kleinen Anteil an tatsächlichen toxischen Substanzen und luftverschmutzenden Partikeln. Wie machen wir das also? Aber wir können euch keine komplette Vorlesung über Atmosphärenchemie halten. Also versuchen wir euch einen Abriss zu geben, der vielleicht möglichst einfach nachzuvollziehen ist. Wenn man jetzt uns Ozon mal nimmt, ne, wir denken, das ist eigentlich ziemlich gut. Oben in der Stratosphäre, das ist ziemlich gut, das hilft uns. Aber wenn wir uns das Ozon hier in unserer eigenen Atemglocke vorstellen, haben wir ganz andere Zusammenhänge. Und um sich das mal vorzustellen, können wir uns zwei Kreisläufe nehmen, die miteinander interagieren. Oberer, unterer und in der Mitte ist praktisch dieser Verbindungskreis. Schauen wir uns das mal an. VOC kommt im unteren Kreislauf, interagiert und schwupps, Ozon. Und VOC läuft einfach weiter, also der Volatile Compound läuft weiter, macht das gleiche wieder, interagiert mit dem oberen, dann wieder mit dem unteren und so weiter und so fort.
One industry in one location could be a huge problem for ozone. Take the same thing somewhere else, it doesn't matter, because...
Die Industrie könnte an einem Punkt der Welt zum Beispiel lokal ein ziemlich großes Problem darstellen, aber auf der anderen Seite, wenn es das nicht gibt, dann ist halt auch einfach kein Problem da. Wir müssen aber mal wir haben aber auch Bioemitter. Poplarbäume in diesem Fall, also Pappeln, sind einer der größten VOC-Emitter überhaupt. Ich mag Pappeln, aber naja, schon ziemlich toxisch. Es kommt aber auch darauf an, wo du bist und wann du bist. Und in Hamburg zum Beispiel ist der Einfluss, den Pflanzen haben, sehr, sehr gering. Also dem Pflanzen zur Luftverschmutzung beitragen, sehr gering. Wenn wir uns mal ein bisschen in Literatur anschauen, können wir direkt feststellen, es ist ziemlich wichtig zu wissen, was wir für einen Baum haben, wo wir sind und wann vor allen Dingen auch.
It's really important how much there is. So if there are a lot of these high VOCs and there are a lot of these trees that emit a lot of VOCs, there will be ozone formation. So
wenn wir also zum Beispiel viel VOCs haben und diese Bäume haben, die auch noch VOCs emittieren, dann haben wir eine Menge Ozon und das ist nicht gut.
Because now that's really interesting. It's secondary particle formation.
Und jetzt schauen wir uns mal was anderes an, was auch sehr interessant ist, und zwar Sekundärpartikelemissionen.
Sticks around in the atmosphere and once it meets another gas from a completely different
source,
they can actually build particles. And
schwirrt so ein bisschen durch die Atmosphäre und wenn es ein anderes Gas trifft, dann passiert was Interessantes, und zwar neue Sachen werden gebildet. Gucken wir uns mal Ammonia an, oder eine Kuh, das kann das zum Beispiel imitieren.
Then it starts being transformed,
wenn das sich dann aber zu NH4 weiter reagiert, haben wir auf einmal eine Menge kleiner Magneten. Und die formen dann wieder magnetostatische Interaktion mit Nitraten und Sulfaten. Und dann haben wir auf einmal so einen großen Block.
Three of our four models. So we have transport, we have like a metrological model, the physics and all the.
Jetzt müssen wir uns mal angucken, was wir eigentlich haben. Wir haben also ein Transportmodell, ne, um also uns anzugucken, wo Partikel langlaufen. Wir haben ein Emissionsmodell und wir haben jetzt ein Reaktionsmodell, also praktisch wie Partikel miteinander agieren. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Anwendungen an. Hier mal ein Video, was ich euch einfach mitgebracht habe. Und hier können wir wirklich mal sehen, wie gut diese Modelle sind. Wir können zum Beispiel jetzt einfach mal eine Quelle hinzupacken oder wegnehmen. Und hier haben wir die Sekundärpartikel. Ja, Generation von, ja, die Schiffe hervorgerufen werden. Und wenn wir jetzt sehen, wie der Wind diese Population über die Küstenlinie schiebt, kriegen wir diese Blobs. Und das ist das Spezielle an dem PM2.5. Es fällt einfach nicht runter. Es fällt nicht aus. Und wenn es nicht regnet, dann bleiben die einfach da. Ein 7 Mikrogramm ist gerade über Hamburg gegangen. Das ist etwa so die Hälfte des Limits. Und das wird so ziemlich die Luftqualität ziemlich, ziemlich ruinieren. Nichts, was man tun kann, einfach so.
There's the particles, there's too much NO2 coming from the vehicles. And then with a student Anna a few years ago, we thought, yeah, but.
Wir hatten vor ein paar Jahren eine Studentin, Anna, und hatten uns einfach mal angeschaut, was passiert, wenn wir uns das Ammonia rausnehmen aus der Luft.
And then we didn't even make people vegetarians. We used some World Health Organization diet with reduced food consumption.
Und wir haben uns einfach mal, ja, wir mussten nicht mal viel ändern. Wir haben uns einfach eine WHO-Diät genommen, also eine Diätsvorschrift, und haben das mal simuliert und hatten auf einmal nur noch die Hälfte der Partikel.
Yes, actually, I would like to catch up on what you introduced about the advantages of modeling.
Lass uns jetzt nochmal zurückkommen zu den Vorteilen von Modellierung. Hier haben wir eine Studie gemacht für Hamburg in 2012. Und auf der linken Seite sieht man die Totalkonzentration von PM2.5. Und auf der rechten Seite die Emissionsquellen, die dafür verantwortlich sind. Hier können wir uns also direkt anschauen, dass wir praktisch überall ein großes Problem durch den Verkehr haben. Industrie ist und Schiffe sind sehr, sehr lokal konzentriert. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die Zeit nehmen und in die Zukunft schauen, das können wir auch machen mit Modellen, haben wir 2020 war es publiziert, wo wir eine Basis aus 2012 genommen haben und dann eine Basis 2020 und haben uns einfach mal die Zeitachse modelliert und dann die, ja, die Differenz angeschaut auf der rechten Seite. Also. Und ja, das Hauptproblem ist wie immer, auch wie vorher gesehen, der Verkehr. Und der größte Unterschied liegt aber auch da. Wir haben einige einige Exklusivzonen bekommen in Hamburg. Das heißt, für einige Straßen und einige Routen durch Hamburg wurden zum Beispiel Dieselverbrenner verboten.
Okay, alles gut.
Und auf einmal sehen wir, dass dort eine große Änderung stattfindet, aber wir messen ja lokal, also müssen wir uns ein bisschen vor Augen führen. Das... Okay, wir haben wahrscheinlich ein paar Probleme. Okay, ich springe jetzt ganz kurz.
Also wir schauen uns gerne so den maximalen Impact an. Also was würde denn passieren, wenn wir nur elektrische Autos einführen in der hamburgischen Innenstadt? Und wir sorgen dafür, dass wir sie mit Strom aus Kohle versorgen, also die problematischste Quelle. Selbst wenn wir das 2020 gemacht hätten, alle Autos durch elektrische Autos, hätte es die NO2-Konzentration ganz bedeutsam verändert. Das hätte also einen wirklich positiven Einfluss gehabt. Die höheren Emissionen von Kraftwerken, da gab es noch ein Kraftwerk, das da ein Kohlekraftwerk, was noch aktiv war, was jetzt mittlerweile abgeschaltet ist. Aber die Emissionen von den Autos, der Einfluss auf das Stromnetz war sehr niedrig von diesen Elektroautos. Das war also so ein bisschen Anwendung. Was wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, ist, wir haben ein Vorhersagemodell für die Luftqualität in der Stadt Hamburg. Da oben gibt es eine URL, die könnt ihr alle auf einem iPhone aufmachen. Das ist öffentlich. Die Modelle, die wir da vorgestellt haben, das basiert auf Wissenschaft, die wir tagtäglich machen. Das wird ständig verbessert. Das ist immer noch ziemlich hässlich, aber einige von euch können vielleicht mithelfen, das ein bisschen hübscher zu machen. Da würde ich gerne mit euch drüber reden nach dem Talk. Ja, ich weiß nicht, wie das geht, dass Wissenschaftler schöne Sachen machen. Und wir sind auch nicht gut darin, mit Leuten zu reden, aber na, was soll's. Wir haben jetzt die komplette Kette der Modellierungssysteme, der Luftqualitätsmodellierung. Da sind wir jetzt fast fertig. Fast. Denn wir müssen immer noch an die Aussetzung mit den Schadstoffen denken. Also was sind denn jetzt die Effekte auf die Gesundheit? Und ich mag dieses Thema sehr, denn es ist manchmal ganz, ganz einfach, aber manchmal gibt es sehr, sehr viel Einfluss, den das hat. Also was wir tatsächlich machen, sieht man hier auf der linken Seite. Das sind Dinge, die nicht zu Hause passieren. Wir sind nicht die ganze Zeit zu Hause. Wir sind auf dem Kongress, wir fahren mit dem Fahrrad, wir machen irgendwas anderes, drinnen, draußen, unterschiedliche Orte. Aber die Probleme mit den bisherigen Beurteilungen ist, dass die vermuten, dass wir auf unseren Dächern leben oder an unseren Fenstern, jeden Tag, jede Stunde unseres Lebens. Und auf dieser Annahme werden die Belastungseffekte berechnet. Und ich denke, es ist jedem klar, dass das eine große Unsicherheit beinhaltet, weil es schlicht nicht stimmt. Und da gibt es natürlich Methoden, damit umzugehen mit diesem Problem. Auf der linken Seite seht ihr, dass es Unterschiede gibt zwischen statischen Individuen, die ganze Zeit zu Hause sind, aber die Konzentration ändert sich. Aber auf der rechten Seite habt ihr ein mobiles Individuum, das sich durch die Stadt bewegt. Und dann können wir uns die verschiedenen Stadtteile mit ihren Belastungswerten anschauen. Aber das hilft uns natürlich nur, wenn wir genau wissen, wo du bist und wann. Und da können wir die Mobilfunkdaten benutzen, agentenbasiertes Modellieren. Und da gibt es einen Ansatz, der klingt wirklich degressiv. Das ist ganz einfach und ich möchte das gerne benutzen. Also die Idee hinter diesem Ansatz ist, Es werden einheitliche Bereiche abgegrenzt in der Stadt. Also hier sind Wohnungen, hier sind Firmen und so weiter. Und dann nimmt man Satellitenbilder, die werden dann benutzt, um diese Karten anzulegen, um diese verschiedenen Umgebungen anzulegen in allen möglichen Bereichen von Europa. Es gibt auch andere Projekte für andere Länder natürlich. Und dann macht ihr zeitliche Karten. Also es ist so ein bisschen, ihr schaut euch die verschiedenen Teile der Bevölkerung arbeitet jetzt zu einer bestimmten Tageszeit oder die sind im Verkehr oder zu Hause oder wo auch immer. Und da kann man auch verschiedene Gruppen sich nur angucken und das kombiniert man dann. Und dazu kommt dann noch wie sehr die Konzentrationen von außen nach drinnen dringen. Also wenn man sagt, nur 90% kommt nach drinnen, diese Werte kann man dann kombinieren und das baut man dann zusammen und da bekommt man eine dynamische Population. Also wir nehmen jetzt nicht mehr an, dass wir alle die ganze Zeit zu Hause sind, sondern haben eine gewisse Dynamik damit drin. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der statischen Annahme, dass wir alle die ganze Zeit zu Hause sitzen, dann haben wir das wieder für Hamburg gemacht, dass wir lieben Hamburg einfach und wir sind da ganz nah dran. Deswegen tun wir alles, benutzen wir mal Hamburg als Testfall. Und grün sind Wohngebiete, da leben Menschen und rot, das sind, wo Menschen nicht so viele nicht leben, aber das hängt davon ab, welche Daten ihr dafür benutzt. Das Grüne zeigt euch jetzt eine Reduktion. Also wir haben die Leute jetzt von den grünen Bereichen in die roten Bereiche verschoben und die Roten wurden vorher einfach gar nicht beachtet. Und das sind diese Gebiete mit hoher Schadstoffbelastung. Das ist Industrie, da ist Versand und das muss man einfach in Betracht ziehen, dass die Leute da arbeiten und das kann man sich natürlich vorstellen, dass die Belastung von den Individuen dadurch entsprechend steigt. Das kann man für viele Städte in Europa und vornehmen und es ist ein ganz signifikantes Signal in urbanen Gebieten. Bis zu 3-5% höhere Belastung mit Feinstaub und NO2. Und wir haben das in 27 verschiedenen europäischen Ländern gesehen, dass das unterschätzt wird. Und die EPA, diese Europäische Agentur, berechnet da, wie viele Menschen sterben früher jedes Jahr aufgrund von Luftverschmutzung. Und wenn man jetzt diese 3-5% dazu rechnet, dann sind die Gesundheitseffekte ganz offensichtlich noch oder wahrscheinlich schlechter, als wir das bislang angenommen haben. Das muss man einfach mit bedenken. Und es gab eine große, man kann es schon sagen, diese Pandemiesituation war ein großer Einfluss für eine weite Zeit und es wurde auch viel Zeit Daten gesammelt während dieser Zeit. Und wir haben eine gewisse Baseline gesammelt. Google, Apple haben viele Daten eingesammelt, um den Einfluss von was passiert, wenn wir unsere Aktivitäten verändern. Wie ändert sich da die Luftqualität? Und auch, wie ändern sich unsere Belastungen? Die Leute waren mehr zu Hause, weniger im Büro. Und viele haben gezeigt, dass die Konzentration zurückgegangen ist. Aber wie war die Belastung? Da gab es nicht so viele Studien. Wir haben das jetzt gemacht und wenn man jetzt nicht mehr annimmt, dass die Leute wie vor der Pandemie an denselben Orten sind, dann wird diese Belastung niedriger und wir sind froh, dass es jetzt diese Daten jetzt gibt und es wäre sicher hilfreich, da noch mehr Daten zu haben, um die Emissionen und auch die Belastung zu reduzieren. Und damit müssen wir langsam zum Ende kommen. Und das ist nochmal dein Part. Wir kommen langsam am Ziel an. Die Kryo-Kapseln werden jetzt gleich deaktiviert. Ich möchte gern weiterreden, aber ihr könnt jetzt die Türen absperren, damit niemand rauskommt. Also, wir könnten dir jetzt nochmal einen Überblick zeigen. Was ist das eigentlich, diese Luft und diese Verschmutzung? Und was für Modelle benutzen wir denn da? Also, last but not least, das machen wir jetzt tatsächlich auch. Ihr könnt diese Modelle auch auf einem ganz normalen Desktop-Rechner laufen lassen. Ich kenne auch Doktoranden, die das auf ihrem Desktop-Rechner gemacht haben, aber wir kommen zu einem Punkt, wo man, wenn ihr größere Teilskalen haben wollt oder Videos generieren, höhere Auflösungen, globale Auflösungen, dann, also es gab eine Modeling-Community, die quasi so hochauflösend gemacht hat und eine Community, die globale Sachen gemacht hat, aber dadurch, dass die Technik besser wird, wächst das zusammen. Wir können jetzt global mit hohen Auflösungen modellieren und das ist ein Stück speziell, was diese Klima- und Chemiemodelle betrifft. Das ist einfach riesengroß. Wir können Bereiche haben mit 1 Million Zellen, 10, Hunderten von Variablen und es bedeutet einfach, dass wir extreme Voraussetzungen an die Datenverarbeitung haben. Das heißt, wir können das im Prinzip auch auf jeder HPC-Maschine laufen lassen können, aber das ist das wirklich Tolle hier in Hamburg. Wer sieht es dann auf der nächsten Folie? Wir haben dieses Levante-System, das ist der Supercomputer hier in Hamburg. Das ist an eines, also unser Institut ist einer der Shareholder. Es ist 47 in der Top 500-Liste der schnellsten Supercomputer. Computer, aber es geht gar nicht so sehr darum, um die Geschwindigkeit, sondern um den Platz. Also man kann da relativ unproblematisch 30, 50 Terabyte an Arbeitsspeicher füllen mit einem Jahr an Daten. Das wird sehr, sehr schnell, sehr groß. Unser System geht jetzt hier Richtung Exabyte. Ich warte immer darauf, dass ich eine Anfrage kriege oder das System sagt hier mit EB. Das wollte ich hier nur erwähnen. Also warum gibt es keine 16-Bit Floating Point Datenformat? Ich habe den Eindruck, dass der Hälfte des Plattenplatzes nur mit unsignifikanten Ziffern gefüllt ist, aber niemand möchte auf Ganzzahlenwerte interpolieren. Das möchte einfach keiner von Hand machen. Gut, aber das ist, was wir machen. Wir rechnen und wir belegen Platz und benutzen Energie und hoffen, dass wir am Ende weniger Luftverschmutzung erzeugen, als die, die wir verhindern mit unserer Arbeit. Und ja. Ja, da könnten wir mal ein Modell dafür bauen. Ja, das könnten wir vielleicht in 10 Jahren mal schaffen. Also, und das, ich hoffe, was ihr jetzt mit nach Hause nehmt, ist, dass es ein ganz interessantes, multidisziplinares Feld gibt, das diese Naturwissenschaften und Informatik berührt und sozialen Wissenschaften und Politik auch. Und es ist wirklich relevant. Und andere Leute haben nicht so viel Angst, die Luft einzuatmen, Leute, die fliegen, das ist also wahrscheinlich, was euch umbringen wird. Aber was jetzt passiert, ist, wir fragen uns nur, es gibt keinen Talk über dieses Thema. Wir haben dieses Klimathema gab es, aber diese Luftverschmutzung haben wir eben keinen Talk gesehen. Und das gibt es jetzt seit 15, 20 Jahren und wir sind an einem Punkt, wo ihr auch wirklich damit schon konfrontiert werdet mit diesem Thema. Und vielleicht kriegt ihr vielleicht ist ein Vorteil am Ende, dass ihr seht, Stadtentwicklung wird auf eine von diesen Studien aufbauen. Viele positive Dinge, die jetzt, wir bewegen uns da Richtung, das gesamte Erde als eines zu simulieren, Ökosysteme, Fische sind teilweise auch schon sogar in den Modellen mit enthalten. Und wir haben einen digitalen Zwilling des kompletten Systems Erde, wo die Schadstoffe herkommen, wo sie hingehen. Und die Frage, kann ich morgen vor die Tür gehen? Und ja, danke, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Und wenn wir haben ein großes Problem. Ja, ich glaube, wir haben es nicht erwähnt. Wir sind keine Informatiker. Wir benutzen diese alle auf Supercomputern, aber manchmal ist es schwierig. Und wir brauchen Leute wie euch, um uns zu unterstützen. Und wir versuchen auch, Leuten zu helfen, die in diesen Bereich reinkommen. Wir haben einen Hackathon gemacht hier in 2023. Und von uns mal abgesehen, gesehen sind es lauter Messmenschen, also Leute, die die Messungen vornehmen, und wir versuchen denen so ein bisschen beizubringen, wie man ein Modell baut und wie man das auf HPC-Systemen baut. Und ja, das war wirklich, hat viel, viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir aber wirklich fertig. Hier gibt es eine Folie mit Literatur. Bitte stellt Fragen. Das war die Übersetzung des Talks numerische Modellierung von Luftverschmutzung. Wir waren Phyllis, Satyrus und Tribut. Für Feedback meldet euch gerne per E-Mail an hello@c3lingo.org oder mit Social Media unter dem Hashtag C3T. Und jetzt gibt's noch Fragen.
The internet is asking about two sources of pollution. What about vehicle tires and what about if we all switch to hydrogen and
so,
ammonia everywhere?
Was also jetzt wenn wir uns über Vehikel unterhalten, was wäre denn, wenn wir alle auf Wasserstoff umsteigen?
Ja, wir haben uns mal diese NO2-Concentrations angeschaut, aber wenn man jetzt zum Beispiel elektrische Autos hat, da hat man irgendwie vom Bremsen oder von den Reifen noch Abrieb. Also wenn man elektrische Autos benutzt, dann ja, kann man das Problem nur teilweise lösen. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Ja, da gibt es schon Schätzungen in diesem Modell. Wir haben ein paar Faktoren, die das Gewicht und die Größe des Autos mit einbeziehen. Aber ja, das sind wirklich nur Schätzungen und da ist ein großes Fragezeichen dahinter.
Mikrofon Nummer 2, your question. Mikrofon 2. Hallo.
Hello.
Hi. Erstmal danke für den großartigen Vortrag. War sehr interessant. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie wir Luftverschmutzung in Deutschland modellieren, gibt es da einen Zusammenhang mit dem Shutdown von atomaren Kraftwerken und Gaspipelines? Habt ihr vielleicht schon mal ein Modell gemacht, wo ihr simuliert, dass wir wieder Atomkraftwerke einführen und was dann die Auswirkungen sind?
Okay, diese Studie haben wir jetzt nicht durchgeführt. Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, wir haben es nicht gemacht. Klar, also ich meine, Kohle ist wirklich ein großer Emittent. Also deshalb stößt mehr aus als ein Atomkraftwerk, das ja auch das Cäsium hat, aber verschmutzungsmäßig ist es jetzt einfach nicht smart, ein Atomkraftwerk abzuschalten. Aber ich kenne jetzt nicht genau den Effekt auf die deutsche Luftqualität. In einem Kohlekraftwerk ist es der Sulfur. Und da hatte man eine Reduktion von 38%. Also die Kohle ist wirklich mit dem Kohlendioxid ein Klimakiller, aber das, was dich sozusagen verschmutzt, ist jetzt weniger die Kohle.
The community is asking how are the models impacted by different
Internet fragt,
is it better to buy like one very good measurement station or maybe
wie dieses die Modellierung überhaupt durch das die Messung beeinflusst ist? Ist es also können Leute dazu beitragen, indem man das überall misst?
Gute Frage, und wir brauchen einfach jeden. Wir brauchen wirklich teure Instrumente dafür, und du kannst die verwenden, um deine Instrumente zu kalibrieren, und dann kann man sie im Raum verteilen, also räumlich verteilen, um die Lücken zu schließen, aber es gibt immer noch Lücken. Und dann kannst du, dann kriegt man ein besseres Bild davon, was tatsächlich vor sich geht, wenn man eine bessere Abdeckung hat. Denn man kann den Modellen nicht unbedingt vertrauen, aber man kann vor allem braucht man auch verlässliche Messwerte. Ich denke, wir können mal zusammen drüber nachdenken und brainstormen, wie man da zusammenarbeiten kann.
Thank you. Microphone number one, what is your question? Mikrofon 1 ist deine Frage. Wenn wir die Sensoren verteilen, gibt es da irgendwelche Studien zu diesen Blobs, die ihr gezeigt habt? Gibt es da Studien zu, wie man die fangen kann vielleicht? Also wie man die detektieren kann? Können wir vielleicht Müll aus der Luft sammeln?
Also du meinst mit Blobs diese Was passiert, es hat damit angefangen, ja, es ist verrückt, also Schiffe fahren mit schwerem Treibstoff und Öl ist nicht flüssig bei Raumtemperatur und in einem Schiff ist es flüssig und voller Sulfur und die Weltmaritimorganisation hat es verboten, dass man mit Sulfur fährt. Ich glaube, das kommt jetzt erst. Es wird jetzt auch dann über Nitrogen verboten werden, damit die Schiffe damit nicht mehr fahren können. Und das ist echt ein interessantes Thema, weil die Sulfur-Emissionen dann weit weg sind von Leuten. Aber wenn man jetzt diesen Sulfur rauskriegt, dann heißt das auch, dass wir den nicht mehr über den Meeren ausstößen. Und das ist dann super effektiv, um die Meere abzukühlen. Und ja, das ist wieder eine Strategiefrage. Es ist echt verrückt. Du hast irgendwie viele Kilometer von der Küste weg. Aber wenn du dann weit weg bist von der Coastline, kannst du einfach von der Küste kannst du einfach verbrennen, was du willst. Und die Regulierungen fangen erst an der Küste an. Aber da passieren ja eigentlich auch viele Emissionen.
Aber wenn man es mal andersrum betrachtet, wenn ihr so ein Raucherzimmer habt, wenn dann die Luft reinigt, gibt es da auch Möglichkeiten, die Luft einfach in größeren Skalen zu reinigen?
Ja, aber da kann man einfach nichts machen. Also die Winde tragen das überall hin. Du könntest vielleicht irgendwelche künstlichen Bäume pflanzen, aber wenn wir nicht die Tierhaltung hätten, die einfach so viel Mist überall verteilt, ja, und den ganzen Verkehr, dann macht es auch keinen großen Unterschied, ob die Schiffe fahren oder nicht. Also.
Thank you for your answer. Danke für die Frage. Mikrofon 2.
Hello, thank you for your interesting
Hi,
talk.
Danke für den interessanten Vortrag. Ich habe auch so einen Sensor betrieben und habe PM2 und PM10 gemessen. Und ich habe auch diese Verkehrsmuster in meinen Daten gesehen. Was ich auch gesehen habe, ist dieser extreme Ausschlag am Ende des Jahres durch das Feuerwerk. Und habt ihr eine Meinung zum Bann von Feuerwerk?
Ich habe da ja schon eine persönliche Meinung, ich würde das verbieten lassen, ja. Jetzt mal von der Luftqualität her, ja, ist interessant. Wir haben es nicht mit einbezogen in unser Modell. Wir modellieren immer ab Januar und wir haben schon diesen Ausschlag in unseren Modellen, aber wenn wir dann messen, dann sind wir einfach so weit weg davon. Und wir beziehen es nicht ein. Wir benutzen ja diese Temporalprofile, also die Zeitprofile, aber solche Sachen wie Feiertage oder zum Beispiel 500.000 Leute, die sich im Park anfangen zu grillen, das ist einfach in unserem Modell nicht drin, weil es so speziell ist und wir können es nicht mit einbeziehen, so ganz generell. Man kann natürlich eine spezifische Studie darüber machen und mal über eine Stadt drüber gucken, vielleicht sogar über ein Land oder eine Welt, dann aber der Effekt verschwindet halt wieder, wenn man es auf einer globalen Ebene anschaut.
Ja, ist auch ziemlich schlecht für unsere Städte, dass sie halt wie, eine Senke geformt sind, ne? Kassel zum Beispiel. Danke für die Antwort. Mikrofon 3. Hi. Ja, man könnte jetzt online eine ganze Zeit verschwenden, um über so eine neue Klasse an luftverschmutzenden Partikeln zu lesen. Es geht um Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung.
Actually, we are running a little group who's dealing with this topic.
Ja, wir arbeiten ein bisschen mit einer kleinen Gruppe, die sich damit beschäftigt. Hast du?
Thank you for the question.
Ja, danke für die Frage.
So, as we were introduced, we are pollution modelers. So we
are focusing only on air pollution. Luftverschmutzung und wir schauen viele Verschmutzer an und viele Teilchen, aber wir schauen uns nur das an. Für PFAS haben wir ein globales Emissionsmodell angeschaut, das auch die Produktionszeit von 1950 bis 2020 angeschaut hat. Und das ist auch in der Datenbank verfügbar, in der gleichen Datenbank wie die IPCC-Datenbank. Ja, und bei so Modellen ist immer wichtig, was ist denn der Anfangswert? Und ja, in 1950 hat es das einfach nicht gegeben, diese Substanz. Ja, ich kann jetzt glücklich sterben.
One is working on the atmospheric icon model and the other on the ocean icon model.
Wir haben Leute, da arbeitet einer an der Atmosphäre und ein anderer am Ozean. Und wir sagen die ganze Zeit, ja, macht mal eure Modelle fertig. Aber wir versuchen tatsächlich ein Atmosphäre- und Ozeanmodell zu haben, das beides abdeckt, weil wenn die Säuren erstmal in den Ozean gehen, dann können sie auch wieder zurückkommen. Das kann durch den Wind wieder in die Luft gelangen und durch über weite Distanzen getragen werden. Und jetzt gibt es irgendwie dann neue Regulierungen, die 24 von diesen PFAS verbieten. Ja, und es gibt mehrere Gruppen, die verschiedene Sachen abdecken. Ja. Wir sind dabei.
I'm afraid time's up. Are you still around for people to call?
Die Zeit ist vorbei. Habt ihr trotzdem noch Valenz danach? Ja, auf jeden Fall.
Thanks for your great talk.
Danke für den großartigen Vortrag und danke fürs Zuhören.
Mm.